Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron.
Ja, hallo Frederik.
Hallo Ron.
Heute sprechen wir über ein Auto, von dem es ein Spider gibt, also ein Cabriolet und ein Coupé. Und beide sehen komplett unterschiedlich aus, teilen sich aber die gleiche Technik und den gleichen Motor, sind betörend in der Form, das eine Auto wie das andere. Und stammen aus Italien, fast aus dem Hause Ferrari, aber eigentlich sind es Fiats. Also nicht nur eigentlich, eigentlich sind es Ferraris, aber in Wirklichkeit sind Fiats. Kann man es so sagen?
Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Fiat Dino.
Ja, genau. Wieso der Name Dino? Es hört sich ja nach Dinosaurier und sowas.
Ja, aber damit ist gemeint Alfredo oder Alfredino, der Sohn von Enzo Ferrari.
Ja, richtig. Der leider viel zu früh gestorben ist, mit 24 Jahren an Muskelatrophie, richtig?
Ja, das ist eine erbliche Muskelkrankheit.
Ja.
Er war aber ein begnadeter Ingenieur, den Enzo Ferrari eigentlich auch als seinen Nachfolger auserkoren hatte. Er ging auf die besten Schulen und Enzo Ferrari sagte ja, er baue nur Motoren und stelle sie irgendwie auf Räder. Und dementsprechend hat auch Alfredino oder Dino sich sehr für den Motorenbau interessiert.
So ist es. Und auf dem Sterbebett soll er dem damaligen Chefkonstrukteur von Ferrari die Details und die technischen Angaben für einen neuartigen Sechszylindermotor, V-Motor, zugeraunt haben, der nicht wie üblich 60 Grad Winkelneigung hatte, sondern 65 Grad, der dann auch gebaut wurde und auch in der Formel 2 eingesetzt wurde, aber dafür musste er homologisiert werden.
Genau, 500 Stück und Ferrari hatte nur Kleinserien und baute 12 Zylinder und deswegen musste Fiat einspringen.
Ja, damals gab es ja schon die Kooperation quasi, also Fiat hat ja später auch, glaube ich, die Hälfte der Aktien von Ferrari gekauft, war damit relativ mächtig im Ferrari-Konzern. Und damals gab es ja schon die Kooperation zwischen Lancia, Fiat und Ferrari. Und dieser Motor, der zunächst als 2-Liter-Aggregat gebaut wurde mit einem Aluminium-Motorblock, fand sich dann tatsächlich auch in Autos, sowohl bei Fiat als auch bei Ferrari, als auch bei Lancia wieder.
Genau, in dem Lancia Stratos, im Ferrari Dino.
Genau, also in dem 206 GT und dem 246 GT. Ne?
Den wir uns auch schon mal im Podcast behandelt haben, genau, richtig. Den Lancia Stratos.
So ist es, so ist es, so ist es.
Ja. Also ein Motor für geile Autos.
Ja, genau. Genau, also oben liegende Nockenwellen, zwei oben liegende Nockenwellen. Dann
Natrium gefüllte Ventile.
Ja, eine sehr aufwendige Ventilsteuerung über Kette. Und dieser Motor wurde später dann vereinfacht, ne? Weil er einfach relativ komplex war. Und als man sich dann dazu entschloss, da ein 2,4-Liter-Aggregat, also einen potenteren Motor draus zu machen, wurde dieser Motor dann eben mit einem Graugussblock ausgestattet, nicht mehr mit einem Aluminiumblock. Und man änderte auch die Einstellmöglichkeit für die Ventile, so dass das ist immer noch kompliziert, ja. Wegen der recht komplizierten Ventildeckelkonstruktion, aber deutlich weniger kompliziert als vorher. Ja, weil du konntest jetzt von oben, kannst du jetzt diese Ventile einstellen und vorher musstest du es eben von unten machen.
Genau. Und also eigentlich ja, ist es trotzdem nicht nur der Motor bemerkenswert, also wozu jetzt die 65 Grad, was das genau gebracht hat, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, vielleicht etwas kompaktere Maße. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sind die Autos drum auch sehr schön. Und kurios ist, dass das Coupé von, also erst wurde das Cabrio vorgestellt, das war 1966, der Spider. Und der war von Pininfarina entworfen. Und dann kam ein Jahr später das Coupé und das war von Bertone entworfen. Also hier haben wir es mit zwei Autos, die auf dem gleichen Fahrwerk quasi stehen, auf der gleichen Plattform, aber doch etwas unterschiedlich war. Beide waren aber sehr schöne, geschwungene, mit runden Doppelscheinwerfern ausgestattete 60er-Jahre-Coupés und 60er-Jahre-Sportwagen.
Ja, aber wobei man sagen muss, dass ja das Cabrio wesentlich geschwungener war, ne? Dadurch, dass ja Pininfarina der Meinung war, er müsste Strömungslinien technisch dann noch optimieren und dadurch hat er etwas geschwungenere Kotflügel. Und bei Bertone, bei dem Coupé, sehen wir dann wieder so mehr die Anlagen in der klassischen Keilform. Ne? Interessanterweise ist das ja so, zwar teilen sich diese Autos ja tatsächlich dieselbe Technik, also was Motor und Fahrwerk angeht, aber das Coupé ist meines Erachtens länger, richtig?
Ist das so? Also ich glaube, der Radstand ist der gleiche.
Nee, eben nicht.
Nicht?
Nee. Ich glaube, dass der Radstand 5 cm Unterschied beträgt.
Ah, okay.
Ja.
Aber nicht viel.
Nee, 5 cm oder 6 oder 7, also genau.
Okay.
Sind ja selbsttragende Karosserien. Ja, die frühen Varianten mit den Alugussmotoren, mit den 2-Liter-Motoren, also den Aluminium-Motor-Blockmotoren, die 2-Liter-Aggregate, die haben vorne Einzelradaufhängung und hinten haben sie eine Starrachse im Grunde genommen auf Blattfedern. Und als man dann hingegangen ist, und ich weiß gar nicht, wann es war, 69
war das. Da kam der 2,4 Liter Motor
genau.
Und auch eine neue Hinterachse.
Genau, aus dem Fiat 130 damals. Ne?
Genau, auch ein geiles Auto.
Absolut, total geiles Auto. Aber damit hatte er dann auch hinten Einzelradaufhängung. Und was dem Fahrwerk, also das Fahrwerk vorher mit der Starrachse war auch nicht schlecht. Ja? Also es war ja tatsächlich so, dass damals viele Sportwagen eine Starrachse hatten auf Blattfedern. Jetzt war es aber so, dass die Einzelradaufhängung nochmal den Fahreigenschaften ganz gut getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, mit dem Gaugus-Motor ist das Auto auch 150 Kilo schwerer geworden. Liegt sehr gut auf der Straße. Hat übrigens phänomenale Fahreigenschaften für damalige Verhältnisse. Ne? Also ich glaube 0 auf 100 in 8 Sekunden, der 2,4 Liter.
Mhm. Der hat aber auch 180 PS. Ne?
Ja.
Der 2,0 hat ungefähr 160, aber war ja auch ordentlich.
Der soll spritziger sein übrigens. Mhm. Ne?
Also, interessant. Ne?
Ja, in der Endgeschwindigkeit, Endgeschwindigkeit Beschleunigung leicht schlechter mit 9 Sekunden 0 auf 100 und 200 km/h Spitze ungefähr, ja, und der 2,4er dann mit seinen 210 km/h oder 205, es kommt darauf an, welcher, auf jeden Fall über 200, etwas schneller, aber halt etwas behäbiger wohl, also nicht so gasgierig, ne? Ding.
Ja, aber du findest das Cabrio schöner, habe ich so ein bisschen rausgehört.
Absolut.
Ja, ich finde ja das Coupé schöner.
Ja, das wundert mich nicht, aber so ist das nun.
Ja, sind aber beide irgendwie toll.
Ja,
und das auch das Coupé hat ja diesen, finde ich, ein bisschen größeren Grill vorne, ein bisschen größere quasi Front.
Ja,
und
ja.
Die Kiemen schön an der Seite vor der Tür, das finde ich gut.
Ja, wobei mich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das Cabrio irgendwie raffinierter. Ja? Dieses Coupé erinnert mich so ein bisschen auch an die Lancias dieser Zeit.
Ja, ich mag ja Lancia. Allerdings sieht es auch ein bisschen aus wie dieses Audi 100 Coupé.
Ja, das kommt erschwerend hinzu.
Ja.
Ist das nicht auch von Bertone gezeichnet?
Nee, das war, glaube ich, Hartmut Warkus.
Meinst du?
Ja.
Okay.
Und hat er auch ein bisschen was, ich weiß nicht, so ein bisschen was Manta B-haftes. Aber besser. Und ich mache es gerne. Trotzdem mache ich es sehr gerne.
Also ich fühle mich erinnert so an den GT Junior von Alfa, so ein bisschen.
Der auch kein schlimmes Auto.
Auch kein, ne? Alles tolle Autos, aber es ist damals halt die Formsprache von Bertone gewesen. Ne? Also ist einfach so. Und dieses Fiat Dino, der Spider, der sieht halt schon irgendwie sportlicher aus. Der erinnert mich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, an den 275 GTB von Ferrari.
Ja.
Wobei ich glaube, dass alles eigenständige Autos sind, die halt in der Stilistik der damaligen Zeit einfach natürlich die Designelemente sich da so ein bisschen ähneln auch. Ne?
Ja,
so wie heute alle Autos aussehen wie Raumschiffe, sahen damals die Autos halt einfach schnittig und toll aus.
War irgendwie besser, ne?
Als irgendwie
dass die
besser,
Autos aussehen wie Panzer.
Ja, genau, ist richtig. Aber interessant ist halt dieses Auto durch und durch, also bei den 2 Liter, man kann ja sozusagen sagen, dass die 2 Liter Varianten technisch etwas weiter hinten waren. Ne? Also mit dem 2,4er kam ja dann auch das ZF-Getriebe, Schaltgetriebe. Vorher war es quasi eine, ich weiß gar nicht, ob eine Fiat oder Ferrari Eigenkonstruktion, das relativ anfällig war, ja. Und mit dem 2,4 Liter hatte er auch dann eine bessere Innenausstattung. Ne? Die wurde ja auch abgegradet, er war etwas luxuriöser, er hatte mehr Instrumente.
Sah aber schick aus innen, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Ja, total. Und ist ein ziemlich tolles Auto. Ich ich finde, das ist ja so das, was man ganz oft sieht. Ne? Die Leute sagen, okay, wir haben hier einen guten Motor, wir wollen damit Rennen fahren, aber der muss homologisiert werden. Deswegen brauchen wir 500 Exemplare von irgendwas. Und dann entstehen dadurch die geilsten Autos.
Ja.
Ja, also das siehst du ja ganz oft in der Automobilgeschichte. Und hier war es so, dass ich, und da muss ich ein bisschen lachen, dass Fiat sich das tatsächlich gegönnt hat, die damals bekanntesten Designer zu engagieren, um jeweils ein Coupé und ein Cabrio zu zeichnen.
Ja, um 500 Motoren zu verkaufen.
Ja, da war noch wirklich Geld in der Kasse. Ne?
Ja.
Oder es war einfach so eine Boshaftigkeit innerhalb vom Vorstand. Da wurde dann gewettet, welches sich besser verkauft oder sowas. Ich weiß es nicht.
Aber es ist doch schön.
Ja, toll.
Und eigentlich fürs Image war das doch auch gut. Also besser als so ein Fiat Duplo oder sowas, wie heißen die? Multipla.
Ja, in der Tat, ja. Und der Sound muss wirklich toll gewesen sein. Ne? Interessanterweise ist derselbe Motor ja, wie gesagt, im Dino, also im Ferrari, im Dino 206 bzw. 246 GT auch verbaut und hat dort jeweils aber mehr Leistung. Jetzt sagen manche Quellen, das ist einfach Ferrari, die übertrieben haben, weil sie nicht dieselbe Leistung haben wollen wie der gleichmotorisierte Fiat. Und andere sagen, es hat damit zu tun mit der Belüftung beziehungsweise damit, dass im Fiat die Drehzahlbegrenzer früher einsetzen und der Motor im Ferrari quasi über 6000 Umdrehungen
genau, gedreht freier drehen kann.
Genau.
Und die Baulage sorgt,
stimmt, quer eingebaut,
beim, ja. Genau, sorgt auch beim Ferrari für einen etwas günstigeren Abgasstrang.
Ja. Ja, auch das ist wohl wahr. Ja. So haben wir also ein tolles Auto da stehen, ne? Was ist denn so, sag ich mal, wenn du dir einen kaufen willst?
Ja, musst du natürlich ein bisschen auf den Rost achten.
Ja, nicht nur ein bisschen.
Ja.
Wie bei damaligen Autos üblich, ziemlich rostig, Schweller.
Radläufe, A-Säulen.
Bodenbleche.
Türen, Hauben, ja. Kotflügel.
Manche,
fast alles.
Manche Coupés sogar auf dem Dach, ne?
Schreiben sie.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also man muss da sau aufpassen, eben auch wenn geschweißt ist, ist es eben nicht immer gut geschweißt.
Ja.
Ja, die, wenn lackiert wurde, wurde nicht immer gut lackiert.
Wobei man natürlich auch hier sagen muss, dass die restaurierten Autos immer bessere Spaltmaße haben als die originalen.
Das ist auch krass, oder?
Ja, da darf man sich nicht täuschen lassen. Ne? Also das war damals schon so, dass da viel Handarbeit war und das hat halt dann eben auch dazu geführt, dass das nicht immer alles so perfekt war. Ne? Da gab es halt echte Montagsautos noch. Aber nichtsdestotrotz, klar, es gibt viele, die dann gerade so in der Zeit, sag ich mal in den 70er, 80er Jahren, dann eben auch in den falschen Händen waren. Ja? Viele wurden rot lackiert, obwohl es die eigentlich klassischerweise am Anfang gar nicht in Rot gab.
Sollte halt wie ein Ferrari sein, ne? Sollte genau. So ein kleiner Ferrari des kleinen Mannes.
Ja.
Und die gab es ja auch eine Zeit lang für kleines Geld, was wiederum dafür sorgt, dass oft dann ein Wartungsstau im Auto ist.
Ja, richtig. Also das war übrigens mit das erste Auto, das eine elektronische Zündung hatte, der 2,4er. Ne? Die frühen, die 2 Liter, hatten am Anfang noch eine mechanische Zündung, die sehr anfällig ist, aber auch die elektronische Zündung später
ist auch anfällig,
nicht die beste der Welt. Lohnt sich das gegen eine modernere zu tauschen? Genauso wie diese Ventile, ne? Das war ja technisch, war das ja schon für Feinschmecker, war super gedacht, dass die mit Natrium gefüllt haben, aus Gewichtsgründen. Aber die brachen dann halt auch mitunter, weil sie einfach zu steif waren. Und deswegen werden die vielfach auch einfach getauscht gegen nicht Natrium gefüllte Ventile. Ne? Wobei das, glaube ich, nur in dem 2 Liter der Fall war. Aber ich möchte meine Hand...
Nee, im 2,4 waren die.
Im 2,4?
Ja.
Okay.
Und man muss auch da sich auch nicht täuschen. Also wir haben eine anfällige und aufwendig zu wartende Mechanik. Ersatzteile auch nicht so leicht und auch gerade bei Technik und Verschleißteilen gibt es dann auch mal Ferrari-Preise.
Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, die haben ja bei Fiat ins Großserienregal gegriffen, ne? Was viele Teile angeht. Also zum Beispiel das ZF-Getriebe, das hast du ja auch in anderen Autos gefunden. Du hast die Scheinwerfer bzw. Bremsanlage, gab es halt auch in anderen. Die Hinterachskonstruktion, wie gesagt, vom Fiat 130. Einige Schalter und Instrumente innen stammen aus der Großserie. Das heißt also, alles, was Großserie ist, kriegst du tatsächlich heute noch, auch gut. Aber alles, was Spider oder dann eben Coupé-spezifisch ist, gerade, hast du richtig erkannt, Karosserieteile und sowas, das ist dann sehr schwer zu besorgen und Interieur natürlich sowieso, ne? Weil der wurde ja nur knapp 8000 Mal gebaut über beide.
Genau, ich wollte es mal gerade sagen, es sind mehr als 500 dann geworden, aber du hast vom Dino Coupé knapp 3700, vom Spider 1200, dann vom 2004er, also der 2,4 Liter, 2500 Coupés und nur 420 Spider.
Nur 420 von den 2,4er? Ja. Das erklärt die Preise, ne?
Ja.
Zu denen wir später noch kommen
genau.
werden.
Genau, da ist also wirklich ein deutlich knapperes Angebot, gerade beim Cabrio.
Also es ist auf jeden Fall so, dass die Blecharbeiten, also wenn du jetzt eine Fritte kaufst, ne, die es ja durchaus geben soll, die Schweißarbeiten schon was sind für Leute, die das können, weil du teilweise halt übereinanderliegende Bleche hast und so weiter und so fort. Muss viel angepasst werden, musst du halt gut mit Blech umgehen können, auch weil es viele Reparaturbleche nicht gibt. Also ich habe mal geguckt, so Kotflüge und sowas gibt es. Du kriegst auch hin und wieder nochmal Schweller. Aber sobald du jetzt zum Beispiel Bodenbleche und Ähnliches brauchst, bist du halt dann gefragt, dort die Strukturen selber zu rekonstruieren. Das ist ja mit diesen Reparaturblechen immer so. Es wird immer so eine Kleinserie aufgelegt, ist dann relativ schnell vergriffen. Die tauchen dann hin und wieder halt auf dem Markt auf, weil irgendjemand sie wieder verkauft, bis nichts mehr zu kriegen ist. Und dann geht wieder ein Kleinserienhersteller hin und legt wieder eine gewisse Anzahl von Blechen auf zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt günstigen Preis.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist schon teuer, ne?
Absolut, ja. Also ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber mir hat mal jemand gesagt, das ist aber nicht verbrieft, dass er für einen Spider einen Kotflügel braucht und dafür über 2000 Euro hingelegt hat.
Für einen?
Ja.
Mhm. Das ist ein stolzer Preis.
Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Kotflügel für einen Fiat Dino Spider kaufen müssen.
Nee, du hast ja leider auch gar keinen Fiat.
Ja, das ist echt schade. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe ja lange Zeit in Stadecken-Elsheim gewohnt.
Das ist bei Mainz.
Das ist bei Mainz. Und in Stadecken-Elsheim stand immer einer in Gelb. Und der war gar nicht, also der sah jetzt, der ist gefahren worden, also bewegt worden. Der sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Er sah jetzt nicht geleckt aus, aber es war halt ein Daily Driver. Und damals habe ich mich immer gefragt, was ist das eigentlich für ein Auto? Ich bin immer dran vorbeigefahren, bis ich dann mal angehalten habe, geguckt habe und habe dann das Fiat Dino Coupé da drin erkannt und fand das Auto damals schon echt aufregend, ne? Also sah wirklich gut aus, weil er einfach sowas, wie soll man sagen, so eine Sportwagen-Aura hatte. Ne?
Und eigentlich aus der besten Zeit, ne?
Ja, absolut. Und wie wir jetzt wissen, durch diesen Podcast, war er ja auch technisch tatsächlich mit Ferrari-Genen ausgestattet und durchaus sehr sportlich für seine Zeit. Also jetzt mal im Ernst, von 0 auf 100 in 8 Sekunden.
Ja.
Das ist schon auch heute noch.
Da konnte man eigentlich mit dem 911 sich duellieren.
Ja.
Ja, aber und eine Zeit lang gab es diese Autos auch recht günstig.
In der Tat, ja.
Also du hast von 5.000 Euro gesprochen.
Genau, damals, als ich den dann da stehen sah, hatte ich gedacht, ich guck mal, was es so gibt und so und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut und habe dann einen tatsächlich gefunden, der jetzt auch nicht wie geleckt war, auch gebraucht. Also ich habe ihn jetzt technisch nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber er wirkte solide, nicht jetzt eine totale Fritte, aber hatte natürlich so ein bisschen hier und ein bisschen da. Und der lag bei 5.000 Euro, hätte der gekostet, das Coupé.
Ja. Das haben wir leider, diesen Zeitpunkt haben wir verpasst.
Ja, das und ist ungefähr, wie lange wird das her sein? 12 Jahre?
Ja. Ja. Und inzwischen hat sich das doch verfünf- bis sechsfacht.
Genau, mindestens. Du zahlst für ein gutes Coupé, also der muss jetzt unterscheiden, ist es ein 2 Liter oder ist es ein 2,4 Liter, zahlst du zwischen 40.000 und 60.000 Euro in gutem Erhaltungszustand. Ja. Für totale Fritten, die kriegst du so um die 20, was ich auch nicht unbedingt wenig Geld finde für ein Restaurationsobjekt. Und wenn du den Spider haben willst, je nachdem welchen, bist du über 100, ne?
Ja, ich glaube, es ging bis 150 sogar.
Ja, genau.
Bei wirklich guten Autos. Und aber nicht nur einer, sondern es gab mehrere in der Preisregion im Augenblick. Ich glaube, 17 waren jetzt gerade im Angebot, bei Mobile zum Beispiel.
Aha.
Ja, das sind schon erhebliche Preissteigerungen. Komisch, denn manche Autos werden und werden nicht teurer und andere gehen richtig durch die Decke.
Ja, in der Tat. Ich meine, bei manchen ist es auch berechtigt, dass sie nicht teurer werden. Ne?
Ja. Oder es gibt halt so viele davon.
Ja. Bin ja so echt mal gespannt, was so mit den Autos, die wir heute so auf der Gasse sehen, was davon ein echter Oldtimer wird.
Ja, mein Tesla.
Ja, das wird so einer, wo es dann später heißt, dafür gibt es aber keine Teile mehr.
Fabrik ist abgebrannt.
Genau. Ja. 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 Nee. Also zum Beispiel der SLK, da bin ich schon überzeugt von, dass das ein Klassiker wird.
Das glaube ich auch. Und den gibt es echt günstig.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen C180 nimmst, weiß ich nicht.
Nee, sehe ich nicht.
Oder die ganzen Japaner, ne? Also die alten Japaner sind ja durch die Bank Klassiker geworden, aber die neuen Japaner, die ganzen Plastikbomber, ich weiß nicht.
Aber vielleicht fehlt uns einfach nur die Fantasie.
Das stimmt. Aber bleiben wir beim Dino, der ja wirklich ein toller Klassiker ist, ne? Ich habe aber da auch mal geguckt, der Motor, wie gesagt, sehr sportlich, wurde ja auch dann im Lancia Stratos zu Motorsport-Ehren geführt, also vor allem im Rallye-Sport. Im normalen Rennsport habe ich jetzt aber nicht so viel gefunden, außer in der Formel 2, wo dieser Motor verwendet wurde. Da wurde aber auch kein Weltmeistertitel geholt, sondern das ein oder andere Rennen einfach nur gewonnen, ne?
Ja, das ist komisch, ne? Also so ein Winner war es dann auch nicht, dieser 65 Grad V6,
ja.
Der ja auch nie wieder, gab es einen anderen 65 Grad V6.
Ja, es blieb der einzige. Ich glaube, dass das viel damit zusammenhing, dass es von Alfredo war und Enzo deswegen gesagt hat, das ist sein Motor und den verbauen wir jetzt.
Ja. Aber im Stratos hat es ja funktioniert.
Ja, absolut.
Dieses Auto hat sich auch gut verkauft und ist ein wirklicher Klassiker.
Ja, der Stratos auf jeden Fall. Aber ist ja nicht der Fiat jetzt, ne, über den wir reden, sondern ist halt der Lancia Stratos. Aber klar, dieser Motor, ich finde durchaus interessant, wie man auf die Idee kommt. Warum die 65 Grad, haben wir eben schon drüber philosophiert. Der ist dann natürlich etwas schmaler dadurch, ne, also lässt sich natürlich besser einbauen. Und platzsparender einbauen. Aber ansonsten kenne ich die Vorteile nicht. Wenn ihr da draußen uns erhellen könnt und uns sagen könnt, wo drin die Vorteile eines 65 Grad V6 Triebwerks liegen, dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgedacht, was es sonst sein könnte. Ich glaube, es ist aber nur wirklich die Schmalheit des Motors, der vielleicht Möglichkeiten bei der Gestaltung des Rennwagens oder bei der Gewichtsverteilung gibt.
Ja, der ja auch relativ wartungsintensiv ist übrigens, der Motor, ne? Also ich habe mal geguckt, man sollte alle rund 10.000 Kilometer die Ventile auf jeden
9.500 Kilometer.
Das ist die vom Hersteller angegebene Intervall.
Ja.
Länger, okay, ja. Also da soll man die Ventile einstellen. Dann ist er natürlich kettengesteuert. Die damaligen Ketten und Kettenspanner waren jetzt nicht so state of the art. Mittlerweile gibt es da bessere. Aber tatsächlich ist es so, auch das muss natürlich kontrolliert werden. Ne? Wenn man nicht Gefahr laufen will, kapitalen Motorschaden irgendwann zu erleiden, sollte man die Kettenspanner immer kontrollieren und auch die Ketten da sicherstellen, dass sie sich nicht längen. Also das, bei modernen Ketten passiert das nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise Originalitätsfetischist ist, sollte man da ein bisschen drauf achten. Muss einfach bei dem Motor auch erwähnt werden, dass die Revision, also wenn du eine komplette Motorrevision haben willst, ne, wo Ventile getauscht werden und Kette und Kettenspanner und so weiter, dann bist du schnell mal über 10.000 Euro auch. Ne?
Ja, und wie oft würdest du die machen bei dem Motor? Alle 80, 100.000?
Weiß nicht, alle 50
vielleicht. Ja, Wahnsinn, ne? Aber man bedenkt, das ist 50 Jahre her und wie wartungsfreundlich heute Motoren eigentlich sind.
Absolut, ja. Das Problem ist halt, dass du bei den alten Fiat-Klassikern kaum Werkstätten findest, ne? Weil Fiat selber ist also die Firma nicht dafür bekannt, dass die besonders viel Liebe auf ihre automobile Vergangenheit richtet. Ähnlich wie Citroën, ja, auch nicht. Das heißt also, alles, was der Klassik ist, da brauchst du spezialisierte Werkstätten. In dem Fall ist es sogar so, dass du mit dem Fiat Dino besser in eine Ferrari-Werkstatt fährst, als in eine Fiat-Werkstatt, selbst wenn die sich mit klassischen Autos auskennen, weil der Motor natürlich eher Ferrari-DNA ist.
Aber das ist natürlich nochmal, Ferrari ist natürlich
auch
teuer. Und das
sind dann nochmal ganz andere Preise. Ne?
Ja.
Das heißt also, wie bei so vielen Autos heißt es, wenn du dich dazu entschließt, das ist dein Traumauto und du möchtest darauf sparen und möchtest dir den kaufen oder hast das Geld und möchtest dir den kaufen, musst du auch immer mitrechnen, dass die Anschaffung hier nicht das teuerste ist, sondern der Unterhalt dann tatsächlich. Ne?
Ja, und bei den Wartungsintervallen, dann kann man wirklich nur sonntags mal eine Runde fahren. Also das Daily Driver ist ja eigentlich nicht so geeignet.
Nee, das stimmt. Es sei denn, du hast das Geld dafür. Ne? Manche Leute fahren auch einen Ferrari Daytona als Daily Driver. Ja? Aber ja, nicht alle. Wenn du jetzt die Wahl hättest, ne? Also jemand würde sagen, so pass mal auf, du hast hier eine Carte Blanche, du kannst jetzt einen Fiat Dino kaufen. Was würdest du denn kaufen? Welchen Motor, welche Karosserieform?
Ich würde mir einen 2,4 Coupé kaufen.
Da klingst du jetzt ja relativ sicher, ne? Warum?
Warum? Wegen der Hinterachse, weil er etwas mehr Power hat, weil er schöner innen ist und weil ich das Coupé irgendwie ein bisschen lieber mag als das Cabrio.
Ja,
du kannst ich bin eh so nicht so ein Freund von Cabrios.
Hm. Du kannst auch 4 Leute mitnehmen, ne, im Coupé.
Genau, 2+2. Ich weiß nicht genau, ich habe noch nie drin gesessen. Ich weiß nicht, wie viel Platz da hinten ist, aber es ist ein 2+2.
Ja, also
es sieht so aus, als hätte etwas mehr Platz als im 911. Also ich glaube, man kann schon, also Kinder können da richtig sitzen.
Ja, also die Notsitze hinten im 911 sind ja aber auch wirklich ein Witz, ne? Da passt vielleicht ein kleiner Hund drauf.
Oder eine Golftasche.
Oder eine Golftasche, ja. Nee, also wenn du vor dem Coupé stehst, das Auto wirkt von außen her relativ groß tatsächlich.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin ja um den in Stadecken mehrfach drumherum geschlichen. Das wirkte schon so, als wenn das familientauglich ist, zumindest wenn du kleinere Kinder hast, ne? Oder jugendliche Kinder.
Ja.
Das ist schon so. Bei mir wäre es das Cabrio. Du weißt, ich bin Cabrio-Fan. Offenfahren finde ich geil. Und ich finde auch, dass es die sportlichere Form ist, die geducktere Form. Und durch diese runden Kotflügel und sowas wirkt er halt in seinem Auftreten auch etwas, ja, ich weiß nicht, also aggressiv ist vielleicht das falsche Wort, mhm, aber vielleicht auch das Richtige.
Agiler,
ja, sportlicher.
Weil aggressiv ist ja eigentlich nicht gezeichnet, finde ich.
Nee.
Dafür ist er zu rund und zu
fließend. Ja, wobei, wenn du so vorne da drauf guckst, hat er schon irgendwie so was Raubfischhaftes, ja, auch durch diesen Kühlergrill und so. Weiß nicht.
Und 2,4 oder 2,0?
Naja, auf jeden Fall 2,4. Ja. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Wobei natürlich, aber ich würde mich tatsächlich, mir wäre es letztendlich egal, weil du diese Autos ja sowieso nicht heizt, ja, und auch der 2-Liter recht potent ist, aber ich glaube einfach dadurch, dass der 2-Liter der kompliziertere Motor ist, durch seine andere also Ventilführung und durch den Aluminiumblock und
den Kettentrieb und so weiter.
Ne? Ja gut, das hat ja der 2-Vierer auch. Aber
nee, der ist aber einfacher.
Genau, der stimmt, der wurde der auch, ja, ja, richtig.
Drastisch einfacher. Also es ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, ja, der Wartung und des Instandhaltens.
Stimmt, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Ne? Da war auch nochmal ein Ingenieur dran und hat das stark vereinfacht.
Ja, Aurelio Lampredi war das.
Mir war klar, dass du den Namen wieder kennst. Ja, aber tatsächlich, also das sind alles Gründe, die für mich klassischerweise für den 2,4er sprechen. Der robustere Motor, der wartungseinfacher ist, gleichzeitig mehr Leistung hat.
Die bessere Hinterachse.
Die bessere Hinterachse. All das spricht für mich für den 2,4er. Und ja, außerdem sind die Autos luxuriöser als die frühen. Ne? Also du hast mehr Instrumente, mehr Schalter. Du hast in dieser schicke Velour-Ausstattung auch Leder, glaube ich, gab es. Aber das bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall wäre es bei mir der 2,4er als Spider.
Genau, aber davon ist natürlich das seltenste Stück, 420 gebaut.
Ja.
Das wird teuer, Ron.
Ja. Und
leider war auch schon 1972 Schluss. Also die 2,4er wurde von 1969 bis 1972 gebaut und der 2,4er wurde auch in Maranello gebaut.
Ja?
Ja.
Ah, okay.
Bei Ferrari.
Ja, das war ja damals ein Streitpunkt zwischen Fiat und Ferrari tatsächlich. Die wollten ja eigentlich den Motor sowieso in Maranello bauen, also auch um die Arbeitsplätze im Ferrari-Werk zu sichern. Aber Fiat hatte die gleiche Idee und hat gesagt, ihr könnt das auch nicht in Großserie so viele Motoren herstellen, wie wir brauchen und haben es halt in Turin fertigen lassen. Ne?
Ja.
Das war damals gar nicht so im Sinne von Ferrari, aber letztendlich hat es ja gut funktioniert und ich glaube, alle haben davon profitiert, dass Fiat hier sozusagen die Federführung übernommen hat. Ne?
Ja, aber auch schöner, ich hätte auch lieber ein Auto aus Maranello als aus Turin.
Ja?
Ja.
Wegen des Klanges?
Ja, so ein viel, ja, dann doch Ferrari-mäßiger.
Ja, gut.
Wenn das Auto schon Dino heißt.
Ja, in der Tat. Naja, so ist das. Wenn ihr da draußen einen Fiat Dino fahrt und uns daran teilhaben lassen wollt, über die Wartung, über die Technik, über die Probleme, Teile zu bekommen, über den Fahrspaß, über die vielen Gespräche, die ihr mit Sicherheit führt, wenn ihr mit diesem Auto irgendwo anhaltet, dann schreibt uns doch eine nette Mail mit euren Anekdoten an nettemenschen@classicpodcars.de. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch, wenn man sich ein Auto wünschen will, ne?
Ja, ja, da freuen wir uns auch drüber.
Da freuen wir uns riesig, ja.
Ich glaube, das ist jetzt der 126. Podcast.
Ist das so?
Ja, es wird ja auch langsam natürlich schwieriger, ne?
Dann könnten wir doch eigentlich zum 130. ein Fiat
130.
Ja? Ja. War das nicht sogar ein höherer Wunsch?
Bestimmt.
Ja, wir können mal darüber nachdenken. Ja. Ja,
genau. Und wenn ihr mal auf unseren Shop gehen wollt, unter classicpodcast.de/shop, findet ihr
tolle Dinge.
Wie Tassen.
Oder Babystrampler. Ja. Oder sehr flauschige Pullover, die ihr auch euren Freundinnen, Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen schenken könnt in zartem Rosa, hellem Blau oder auch im klassischen Schwarz.
Ja.
Das war's, Fredo.
Genau. Ja. Der Dino. Kurz gebaut, relativ kurzer Podcast und wir melden uns in 2 Wochen wieder.
Und dann wird's deutsch.
Ja.
Also deutsches Auto.
Ja.
Sprache ist ja schon deutsch.
Ja, die Sprache ist deutsch und wir nehmen auch dann nach dem Italiener ein deutsches Auto.
Genau, ein Massenprodukt. Aber ein sehr schönes Auto, nichtsdestotrotz.
Ja.
Seid gespannt. Wir sind froh, wenn ihr wieder reinschaltet, uns zuhört. Da freuen wir uns immer und wir freuen uns auch über Zuschriften. Wir freuen uns über Besuche im Shop. Bleibt uns gewogen. Weiterhin gute Fahrt. Bis dann. Tschüss, ciao. Auf Wiederhören.